Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crib Podcast.
Und damit herzlich willkommen bei euch zu Hause in der Creepy Crypt.
Home Invasion.
Home Invasion.
Ich glaube nicht, dass jeder eine Creepy Crypt zu Hause hat.
Ist das nicht normale Mietvertrag? Zwei Zimmer, Küche, Crypt?
Ja, genau. Muss man heutzutage so anbieten, ist gesetzlich. Wenn man ein Haus baut, dann muss man eine Creepy Crypt einbauen.
Gibt es auch Uncreepy Crypts? Also einfach nur Gruften?
Eine Crypt? Gute Frage. Wahrscheinlich nicht, du hast recht. Nie drüber nachgedacht. Ein bisschen weird, aber ja.
Also ich weiß nicht, so eine Gruft ist schwer, die cozy zu machen.
Ja, mit so einer netten, gepolsterten Bank, mit so himmelbettmäßigem Ding und dann so ein bisschen Stoff. Eine Lichterkette würde sicherlich helfen. Vielleicht auch so eine Sternlichterkette. Oder so diese Klebesterne, die man an die Decke kleben kann, die dann so fluoreszierend leuchten.
Damn.
Schon. Klingt es wie eine nice Crypt.
Ich finde es immer noch ein bisschen gruselig. Okay. Ich glaube, das wird nicht besser.
Ich weiß nicht. Ich baue mal eine Cozy Crypt.
Sein neuer Podcast, die Cozy Crypt. Wohlfühl-Horrorfilme mit Daniel.
Genau, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was ein Wohlfühl-Horrorfilm sein sollte.
Hast du keine Wohlfühl-Horrorfilme?
Ach so, ja, doch, wahrscheinlich.
So Horrorfilme, die du guckst, wenn es dir schlecht geht und dann fühlst du dich wohl mit denen, dann geht es dir besser danach.
Wahrscheinlich sowas wie A Nightmare on Elm Street 3.
Zum Beispiel, für mich ist auch The Thing so ein Wohlfühl-Horrorfilm.
Ja, und auch, aber der ist halt echt, der ist halt niederschmettert.
Nee, ich fühle mich wohl mit dem.
Okay.
Der Five Nights at Freddy's Film ist erschreckend einer meiner Wohlfühl-Horrorfilme geworden. Den gucke ich tatsächlich ganz gerne, wenn es mir schlecht geht, weil der so
ich muss
so ist, wie er ist halt.
Den Trailer gucken, als ich vor kurzem im Kino war, lief da der Trailer. Ich kannte den vorher noch gar nicht.
Aha.
Interessant. So geht das also weiter. Naja, ich bin gespannt.
Ich bin sowas von ready, über Five Nights at Freddy's 2 zu sprechen. Du hast keine Ahnung.
Sind leider noch ein paar Monate, es tut mir leid.
Grommel, grommel. Wirklich, ich gehe in Kryoschlaf oder sowas.
Naja, ja, das wäre noch eine gute Idee. In Kryoschlaf? Oh, ist das ein Übergang oder reiner
Ich habe kurz überlegt, aber vielleicht, ich habe überlegt, das ist ein sauguter Übergang, aber ich dachte, vielleicht sage ich nochmal ganz kurz Bescheid, wo ihr überhaupt gelandet seid.
Okay.
Nämlich in der Creepy Crypt Home Invasion, da reden wir über alle Filme, die im Home Entertainment gerade rauskommen. Müssen nicht mal Filme sein, wie ihr gleich merkt, aber alles, was man zu Hause gucken kann. Im Vergleich dazu, Mittwoch, also diesen Mittwoch, haben wir ja über zwei neue Kinofilme gesprochen und damit ihr eben das ein bisschen trennen könnt, da läuft alles im Kino. Alles, was ihr hier hört, könnt ihr demnächst oder jetzt schon zu Hause gucken und machen und wir erzählen euch auch ein bisschen, was wir so zu Hause gerade gucken und deshalb, das ist der Unterschied und ihr seid in der dritten Ausgabe der Creepy Crypt Home Invasion. Tatsächlich die vierte sogar, oh mein Gott, die Zeit rennt so krass. Die vierte schon, mein Gott, verrückt.
Ja,
das
crazy, wir
schon so lange machen.
1, 2, 3, 4.
Ja, so viel Finger habe ich noch. Gerade
noch.
So. Noch, ja.
Hast du ein komisches Fingerabschneidespiel gespielt übers Wochenende, oder?
Ja, mal so, dieses, mal so.
Dieses Spiel aus Four Rooms, ganz am Ende.
Sag ich habe den Film nicht gesehen.
Ja, ja, ist schon okay. Obwohl der in der Creepy Crypt lief. Unverschämt. Unverschämt.
Ja, nee.
Egal, aber apropos Kryoschlaf, du hast es ja, letztes Mal hast du ja Ärger bekommen von mir, weil ich dich hasse und wir uns ganz klar verabredet haben, jede Folge über die neuesten Alien Earth Episoden zu reden und du dich nicht dran gehalten hast. Aber dieses Mal hast du es anscheinend getan.
Ja, aber auch nur, weil ich keine Lust auf Diskussionen habe. Nicht, ja, weil ich es unbedingt wollte.
Das ist auch sehr gut so. Ich
Wieso?
Möchte die Serie auch nicht gucken.
Oh mein Gott, sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, ja?
Naja, gut, weißt du, jetzt sind ja sechs Episoden, jetzt haben wir ja sechs Episoden geguckt, jetzt gibt es nur noch zwei, also nur noch Home Invasion Number 5. Mambo Number 5. Home Invasion Volume 5. Dann sind wir durch mit der Serie. Dann ist ja gut, dann ist aus. Dann war's das. Weißt du, ich finde, kurz schmerzlos geht, mache ich jetzt noch mit. Und wie du ja in unserem Vorgespräch selbst gesagt hast, dieses Mal gab es ja eine gute Episode.
Ja, es ist halt echt schwierig für eine Serie, wenn der zentrale Plot mich so wenig interessiert, dass die Flashback-Folge quasi die beste bisher war, weißt du? Die sich am meisten nach einem Alien-Film auch irgendwie angefühlt hat. Hm. Also wir reden doch beide über die gleiche Folge, oder? Ich finde Folge 5 war großartig und der Rest war so, ja, okay. Und ich meine, die letzte Folge, die uns dann in zwei Wochen bevorsteht, die heißt ja auch The Real Monsters. Und da weiß ich ja jetzt schon, wo die ganze Scheiße hinlaufen will, so langsam. Aber, also nach der ersten Folge war ich noch sehr optimistisch. Nach der zweiten dachte ich so, okay. Dann kam so 3 und 4 und ich dachte so, okay, ja, okay, I get it. Hätte jetzt auch als Film gereicht. Dann kam die fünfte und ich dachte, ja, das davon hätte ich gern mehr gesehen. Das ist ja auch genau das, wo ich gesagt habe, oh, das hätte ich gern gesehen, was da so passiert ist. Und dann, ja, I don't know.
Das ist ja auch die Meinung des Internets. Es ist unfassbar, wie gut die fünfte Episode bewertet ist im Gegensatz zu den anderen. Also nicht, dass die anderen schlecht bewertet sind. Die haben, glaube ich, alle irgendwas mit 7 oder so. Aber es ist schon nochmal ein krasser Sprung zu 5, wo man dann halt so merkt, ja, okay, so funktioniert halt ein Alien, Film, Serie, was auch immer, im Weltraum. In einem Raumschiff. Mit einer Crew, die sich durchschlagen muss. Und ja. Und ich finde halt, also was mich halt zum Beispiel auch in der sechsten Episode so krass gestört hat, weil ich es so dumm finde, ist diese Storyline, dass sie dieser Androidin, diesen Hybriden, dieser einen, das Gedächtnis löschen. Und dann wacht die daraus auf und wird sofort damit konfrontiert, dass ihr Gedächtnis gelöscht wurde. Warum? Das ist doch, warum dann überhaupt, weil die wird jetzt nichts anderes machen, als die ganze Zeit drüber nachdenken, ob ihr Gedächtnis, und dann wird sie wieder Psycho. Die hat nicht mal eine Sekunde Ruhe und ich verstehe nicht, warum das so, als würde man das den anderen nicht irgendwie mitteilen oder, weißt du, vorher sagen, ey, da gab es eine Malfunction, die kann sich nicht mehr richtig erinnern, bitte nehmt Rücksicht darauf. Anstatt, das ist doch klar, dass sofort rauskommt, das ist so dumm, wirklich, das. Oh, die Serie macht mich, das hat mich wirklich so, und ich hasse auch diesen ganzen Plot mit, ja, das sind Kinder, aber die sehen halt aus wie Erwachsene.
Ja, warum? Da habe ich ja beim letzten Mal noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nervig finde oder ob das gut wird. Es ist nervig.
Dieser indische Junge, der geblackmailed wird, das ist so dumm. Wirklich, diese Storyline geht mir so auf den Geist. Dass der den die ganze Zeit hören kann und dass es kein Mensch mitkriegt und er dann halt alles Dumme tut und dieser andere, der ja dann in das Labor geht, Entschuldigung, Spoiler, Leute, Spoiler, der geht dann in dieses Labor und macht die Tür auf, um da das Essen reinzustellen, weil die Luke nicht funktioniert. Wie dumm ist das denn? Ja, ist ein Kind, aber dann lass ein Kind doch nicht so eine Scheiße machen. Weißt du, da musst du dir halt erst nochmal, also nee, das ist wirklich so, ja, die sind, das sehen aus wie Erwachsene, aber sie benehmen sich wie Kinder. Oh wow, toll, oh, grandioses Schreiben, damit ihr dumme Storylines einbauen könnt, die normale Menschen nicht tun würden. Ah, super.
Das ist ja auch, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass sie das halt gemacht haben, damit du nicht sagst, oh, wie dumm sind die ganzen Charaktere, sondern halt nach dem Motto, ja, aber es sind ja Kinder, die können nichts dafür. Und dann denke ich so, ja, dann schreib's halt anders, wenn du weißt.
Ja, dann schreib's halt als Kindercharaktere. Dann mach's halt wirkliche Kinder und nicht einfach nur Erwachsene, die rumlaufen und reden.
Ja, hallo, ja, vielleicht gehen wir nachher zusammen spielen? Okay.
Oh! Boah! Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe so einen Post gelesen, dass sie Season 2 planen, anscheinend auf einem anderen Planeten.
Alien Mars.
Ja, das war sowas wie Macher von Alien Earth wissen schon, auf welchem Planeten Staffel 2 spielen wird.
Alien Saturn. Es wird hundertprozentig der Mars, das wissen wir, oder?
Es kann ja auch sein, es gibt als Hörspielserie die Geschichte, die von dem Planeten, auf dem Aliens spielt. Da fahren die doch zu so einer Kolonie, wo das ausgebrochen ist. Mm. Und dann fahren die dahin, bla bla bla. Und es gibt so eine Hörspielgeschichte, wie es dazu kam. Vielleicht verfilmen sie das einfach als Season 2, weil das spielt ja dann auch auf einem Planeten.
Ja, mal sehen. Ich finde auch diesen ganzen mit, ja, macht Sinn.
Also es ist halt, wie du sagst, ne, diese fünfte Episode, wo man halt sieht, was in dem Raumschiff passiert ist, wo ich mir so denke, das hättet ihr auch theoretisch als Episode 1 machen können.
Es ist halt eine weirde Choice gewesen irgendwie, weil ich am Anfang ja von Folge 1 gesagt habe, so wow, das sieht voll retrofuturistisch aus, so wie ich es von Alien gewohnt bin. Und dann sage ich ja, und dann haben sie mit meinen Erwartungen gespielt, weil ich dachte, ich sehe jetzt, was auf diesem Schiff passiert, dann haben sie es nicht gezeigt. Ich so, oh, das war voll der ballsy Move, weil man erwartet, man sieht das jetzt und das passiert dann und dann zeigen sie es aber dann später erst?
Ja, ist ja auch wie ich habe ja auch so gesagt, ja, ich denke, das spielt alles in dem abgestürzten Raumschiff. Und dann spielt es ab Episode 3 halt nicht mehr, dann 4 ist auch Erde, dann sind wir 5 wieder im Raumschiff, jetzt sind wir wieder zurück auf der Erde und ach, nee. Der Prodigy-Charakter nervt mich auch extrem, dieser Junge, weil er immer so clever ist. Und keine Ahnung, mach doch einfach mal was. Und jetzt wissen wir, also nächste Episode geht natürlich die ganze Scheiße los und dann ist irgendwie auch schon wieder vorbei. Was erzählen die denn noch in 2 Episoden? Wahrscheinlich werden das so 2
Stunden. Na, ich glaube halt ganz ehrlich, es gab ja auch diese Andeutung hier, dass Wendy versucht mit kommunizieren mit dem Xenomorph und so ein Kram und wenn die letzte Folge The Real Monsters heißt, dann wird das, also ich predikte jetzt, wie diese Serie ausgeht, Wendy findet einen Weg mit dem Xenomorph zu kommunizieren und dann findet sie heraus, dass das Xenomorph furchtbar Angst hat oder so ein Kram und eigentlich nur wie ein angeschossenes Tier handelt und eigentlich wäre eine Koexistenz ja möglich und dann wird es aber umgebracht von Weyland-Yutani und dann die echten Monster sind wir, die Menschen und nicht das Alien, was allem widerspricht, was wir aus allen Alien-Sachen jemals herausgefunden haben, weil es ja immer heißt, das Alien ist der perfekte Killer-Organismus und dann, oh, aber eigentlich ist es nur missverstanden. Wenn das passiert, wirklich, dann brenne ich Disney nieder.
Es ist halt auch so, warum kann sie mit den Monstern reden? Warum ist sie so unglaublich special?
Ja, warum ist sie Wendy und alle anderen nicht?
Und ich verstehe nicht, was der Sinn davon ist, weil bisher redet sie mit dem Tier, aber sie sagt nicht, worüber?
Das geht dich gar nichts an.
Es ist ja auch schon voll ausgewachsen in der Episode. Also, warum, was, worüber redet ihr eigentlich?
Fußball.
Fußball. Nein, also, ich weiß auch nicht. Es ist, ich meine, niemand hat erwartet, dass es ein Brenner wird. Aber es gibt so viele Sachen, die mich da schon extrem nerven, wo ich so denke, oh, keine Ahnung.
Also wie sie das zusammenbündeln wollen, es wird am Ende halt wirklich dann nur so, ja, das war jetzt nett.
Halt vor allen Dingen, wenn sie wirklich in der zweiten Staffel die Geschichte nicht weitererzählen, dann weiß ich nicht, wie sie das jetzt alles noch in 2 Episoden, außer die dauern halt wirklich beide irgendwie 2 Stunden oder so. Weil die haben ja jetzt schon genug Zeit verplempert mit ihrem Scheiß.
Ja, und ich denke mir so, okay, es sind nur 6 Folgen, 8. Und ich so, aber hätten 4 nicht auch gereicht? Hätte das überhaupt eine Serie sein müssen?
Ja, keine Ahnung. Ja. Mal sehen, ich hätte es auch vollkommen okay gefunden, wenn sie die Geschichte auf dem Raumschiff in die Länge gezogen hätten und der Witz am Ende nur wäre, dass das Raumschiff auf der Erde landet und deswegen heißt es Alien Earth. Wäre vollkommen okay gewesen.
Aber dann hätten alle gesagt, wie kann das denn sein? Weil in Alien heißt es ja, dass es das erste Mal ist, dass sie von dem Alien erfahren.
Ist ja auch so der Fall, aber egal.
Ja, weil die Company das aufgecleant hat, weil die da ganz aufgepasst haben, dass da keiner dahinter kommt.
Okay.
Ihr müsst auf jeden Fall in 2 Wochen wieder einschalten. Weil wenn wir dann über The Real Monsters reden, vor allem die letzten beiden Folgen werden beide von Dana Gonzalez directed, die auch schon Folge 2 und 3 gemacht hat.
Wow, mal eine sehen. Halbe Staffel hat sie gemacht. Krass.
Ja.
Dana, das war's dann wohl mit deiner Karriere. Na, vielleicht gibt es da draußen jemand, der Alien Earth gut findet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an kontakt@creepycrypt.de oder eine WhatsApp-Telegram-Nachricht als creepycryptpodcast, die Gruppe, oder ihr schreibt uns auf Instagram, da heißt mir auch creepycryptpodcast.
Und gut heißt nicht 7 von 10, sondern schon 8, 9 von 10.
9,9 von 10. Nein, genau. Nee, vielleicht, es gibt ja manche Sachen, aber vieles nicht. Egal. Was sich auch wie eine Wiederholung anfühlt, ist der erste Film, über den wir sprechen, weil er heißt nämlich wie ein anderer Film, der auch ziemlich gut ist. Und deswegen,
der ziemlich gut, excuse me.
Okay, der
excuse
sehr gut
me.
Ist. Entschuldigung.
So,
der sehr gut ist.
Der koreanische Film, der genauso heißt wie der, über den wir gleich sprechen, ist so ein fucking Banger. Das ist so ein guter Film. Den
okay,
müssen wir mal in den Creepy Classics besprechen. So fucking gut finde ich den, ja. Ich möchte
Wieso habe ich das Gefühl, dass wir da schon mal drüber geredet haben, über diesen Film?
Weil wir öfters mal über koreanische Horrorfilme reden.
Ja, aber ich hätte schwören können, wir haben den schon komplett dissected.
Nein, der steht nicht mal auf unserer Wunschliste drauf.
Das ist so weird.
Der steht nicht mal auf unserer Besprechungsliste drauf.
Hä? Okay, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe eine Erinnerung daran, wie wir uns über diesen Film unterhalten haben. In sehr detailreichen Details.
Verwechselst du den vielleicht gerade mit irgendwelchen anderen koreanischen Horrorfilmen, die wir gesehen haben? Oder J-Horrorfilmen?
Das wäre ganz schön rassistisch von dir.
Hä? Nein, kann doch sein, dass du einfach dumm bist.
Nee, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich kann mich irgendwie wegen dieser Szene mit dem Kind, ich weiß, ich bin verwirrt.
Also den originalen Film habe ich das letzte Mal am 7. Oktober 2021 geguckt. Da gab es diesen Podcast noch nicht.
Okay, gut.
Also.
Naja, wie dem auch sei, wir reden übrigens über The Wailing.
The Wailing.
Hat der koreanische Wailing auch einen deutschen Untertitel? Die Besessenen. Aha, okay. Nicht, wir reden nicht über die The Wailing, die Besessenen, sondern The Wailing, der Tod hat viele Gesichter.
Was ich nicht ganz verstehe, aber okay.
Ich glaube, so dieses Generationsding.
Es gibt sehr viel, was ich an diesem Film nicht verstehe.
Oh, hast du ihn etwa auf Spanisch ohne Untertitel geguckt?
Ich kann Spanisch.
Ah, sie?
Oui. Oui.
Ah, voll gutes Spanisch. Nee,
gracias.
Genau. The Wailing, der Tod hat viele Gesichter, erscheint am 26. September auf Blu-ray und DVD. Wir haben uns den vorher schon angeguckt, weil die so cool sind.
Nur deshalb.
Nur deshalb. Und hier hat Pedro Martin Calero Regie geführt und zusammen mit Isabel Peña das Drehbuch geschrieben. Und es spielen einige spanische Schauspieler mit, die ich alle von nirgendwo anders erkenne. Aber ich finde Esther Exposito einen tollen Namen. So würde ich auch heißen.
Go for it.
Ja, soll ich mich umbenennen in Esther Exposito?
Ja.
Oh, okay. Na dann, auf geht's. Auf geht's zum Bürgeramt.
Standesamt.
Standesamt. Ja, auf geht's zum Standesamt.
Das ist das Witzige, wenn man ChatGPT fragt, wer denn die Hosts des Creepy Crypt Podcasts sind, dann sagt ChatGPT, das ist doch klar, der Podcast wird moderiert von Cebo und Captain Creep. du bist Captain Creep.
That's me.
Ich hab dann auch gefragt, so, wer zum Teufel ist Captain Creep?
Und sie so, dazu kann ich keine nähere Information finden.
Aber wirklich, who the fuck is Captain Creep?
Anscheinend nenne ich mich so im Internet. Wusste ich nicht, ist so.
Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. Captain Creeps Creepy Crypt Podcast.
Ja, was soll ich machen? Das ist mein Brand. Kein Wunder, dass ich Captain Creep heiße.
Eigentlich müsstest du auch Daniel Creepsposito heißen.
Auch ein guter Name. Ich kann ja alles machen, was ich will. Heutzutage, ja. In diesem Deutschland darf man ja aussuchen, was, wie, wann, wo man will.
Ja.
Deswegen, yay, gut für mich. Naja, egal. Okay, du hast The Wailing nicht verstanden.
El
wie
Llanto.
Hat er dir gefallen?
Oh mein Gott, das ist schwierig, weil ich eine Zeit lang schon relativ invested war und auch dachte, okay, cool, mir gefällt ungefähr, was hier passiert, weil der hat mich ein bisschen an It Follows erinnert, mit dieser Gestalt, die einfach jemanden stalkt, so, die irgendwie da ist, so, das hat mich so ein bisschen irgendwie erinnert, weil der ja anscheinend dann auch immer im Hintergrund, so wie halt bei It Follows irgendwie ist und aber irgendwie hat der Film dann so ab einem Punkt sich einfach dazu entschieden, so, ja, ich erkläre dir nix und du musst hoffen, dass ich ein Sequel mache, wo ich dir den Scheiß erkläre und das ist ja eigentlich nur der Anfang von irgendwas und wenn du nicht aufgepasst hast, hast du Pech gehabt und ich dachte am Ende so, what was the point?
Das fühlt sich jetzt so ein bisschen zwiegespalten an, weil eigentlich bist du ja gerne jemand, der nicht erklärt haben möchte, woher was kommt.
Ja, aber nicht, wenn der Film am Ende sagt so, jetzt habe ich es verstanden, ich werde es euch erklären und dann kommen die Credits. Und ich denke so, hä? Hä?
Das sagt er am Ende.
Am Ende haben wir ja die Schwester noch, die dann sagt so, es ist da passiert, ich habe jetzt verstanden, was passiert und wie ich es aufhalten kann. Und dann ist der Film zu Ende und ich denke so, what? Hä?
Ja. Ja, aber besser als zu sagen, ja, dieser Typ war ein Serienkiller und der hat alle Frauen mit in seine Wohnung genommen und sie dort umgebracht und deswegen spukt's da.
Aber genau das wird ja passieren im zweiten Teil. Genau das wird ja passieren.
Du glaubst wirklich, dass es definitiv einen zweiten Teil geben wird?
Ich weiß ja nicht, wie viel der Film gekostet hat. So teuer sah der jetzt nicht aus.
Oh.
Das ist nicht böse gemeint.
Ach, klingt aber so.
Nee, der Film sah einfach nicht aus, als wäre er teuer gewesen.
Okay. Lustigerweise habe ich gerade so eine News-Video heißt es. Psycho-Horror zwischen David Lynch und It Follows.
Oh mein Gott, nein, nicht David Lynch. Auf gar keinen Fall David Lynch.
Ich glaube, wenn irgendwas ein bisschen absurd ist, sagen die Leute einfach David Lynch. Punkt.
Dieser Podcast ist auch David Lynch.
Und dieser Podcast ist nicht David Lynch, aber die Creepy Lodge ist der David Lynch Podcast. Da könnt ihr ja mal reinschalten. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, da reden wir über Twin Peaks. Und
geile Serie.
Irgendwann auch über alle anderen Filme. Habe ich ja, mal gehört.
Da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
Ja, das sehen wir ja noch. Es gibt immer noch Selbstmord.
Um Gottes Willen.
Darüber macht man keine Witze.
Nein. Außer?
Man ist The Wailing? Nein.
Nee, wie fandst du denn The Wailing?
Ich sag jetzt nicht, boah, Überflieger, mindestens so gut wie das koreanische Original. Nein, die Filme haben nichts miteinander zu tun.
ja, stell dir mal vor.
mir ging es halt, mir geht es im Großen und Ganzen so ein bisschen wie dir, dass ich halt den Anfang immens hypnotisierend fand und so dachte, interessant. Und dann gab es diesen Zeitsprung und dann ist ja ganz schnell klar, das spielt was vorher, ne? Vorher war das, oder?
20 Jahre vorher.
Genau, das spielt vorher, und das ist dann die Mutter und so und dann, interessant, na dann werde ich ja jetzt wohl erfahren, was da so und dann wird es nicht so ganz aufgelöst, was eigentlich auch okay ist, aber ja, nö, ja, ja, es ging ja dann so um, die hat die umgebracht, so ist es passiert und dann kommt ja nicht mehr so viel, als dann aufgelöst wird, dass die wo es wird ja gesagt, die hat die und die umgebracht. Also meine Mutter hat die und die Person umgebracht. Und dann sind wir an dem Moment, wo sie die umbringt. Und dann gibt es ja nur noch so ein bisschen, ich versuche mal abzuhauen. Und dann brechen wir mal da ein und dann ist der Film vorbei. Ne? Also so viel passiert ja nicht mehr. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass es nicht so ganz aufgelöst wird, weil das andere Mysterium wird ja aufgelöst. Und letztendlich will ich gar nicht wissen, wo der alte Mann herkommt. Ich möchte es nicht wissen, weil es wird nicht befriedigend sein.
Nee, das auf gar keinen Fall. Es ist ja auch, der Film hat ja auch sehr viel über Gewalt an Frauen irgendwie zu sagen und versucht da irgendwie eine Message rüberzubringen. Ich finde einfach nur, es fühlt sich dann so an wie, da kommt jetzt noch was und der Film endet einfach kurz vorm letzten Akt und ich finde dafür fühlt sich der Film aber auch schon viel zu lange an und ich hätte es besser gefunden, wenn man ein bisschen mehr zwischen den Zeitlinien hin und her geswitcht hätte, statt wir haben das erste Drittel in der Jetztzeit und es endet dann damit, dass sie in diesem Haus eingesperrt wird und dann switchen wir zurück in die Vergangenheit, dann bleibt der Film aber konstant in der Vergangenheit und ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn es ein bisschen mehr hin und her gesprungen wäre, um das Mysterium ein bisschen mehr aufzubauen und ein paar Antworten hin und her zu liefern, so ergänzend und nicht so dieses, ja, das erste Drittel haben wir so gemacht, dann machen wir jetzt ganz viel davon und dann am Ende springen wir nochmal für 2 Sekunden in die Richtung.
Ja, aber vielleicht wäre es sonst auch, also natürlich nicht, aber vielleicht wäre es sonst auch ein bisschen zu verwirrend gewesen. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass es bei so Zeitsprungen, also bei Zeitebenenfilmen, die immer hin und her springen, das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend.
Ich fand es verwirrend, wie dann ein Charakter einfach getötet wird und wir am Ende erst erfahren, dass sie anscheinend tot ist und ich so, okay, das war also eine Todesszene, okay, habe ich so nicht wahrgenommen, aber sure. Und ein bisschen doll.
Ja.
Was ich auch ultra witzig übrigens finde, wir hatten ja einen deutschen, also einen Screener für die Version, die man dann in Deutschland kaufen kann und einen Screener, den man im internationalen Bereich hat. Und relativ witzig, man hat ja immer diese Kapiteleinblendung mit den Menschen, die, um die es gerade geht. Und darunter steht ja auch immer, wo und wann das spielt. Mhm. Das ist nur im Deutschen. In der internationalen Fassung steht dann nur der Name Andrea zum Beispiel da. Und dann hast du keinerlei Informationen darüber, wann und wo das gerade spielt. Und du musst selber checken, dass das jetzt die Vergangenheit oder Zukunft ist. Und das fand ich interessant, dass sie sich für die deutsche Version extra nochmal gedacht haben, das könnte für unser Publikum vielleicht ein bisschen viel werden.
Wenn es nur einen Zeitsprung gibt, dann ist es, glaube ich, nicht so verwirrend. Dann
es gibt ja nur einen, theoretisch.
Ja, eben, genau.
Also eigentlich ist ja das Intro in der Vergangenheit, dann bist du wieder in der Jetztzeit, dann in der Vergangenheit und dann nochmal direkt danach nochmal in der Vergangenheit. Also und dann wieder in der Zukunft. Also,
ja.
Egal. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, worum es geht, damit es für euch vielleicht ein bisschen verständlicher ist, was wir hier gerade für eine Scheiße labern.
Unbedingt.
Und zwar in The Wailing, der Tod hat viele Gesichter, warum auch immer, geht es um, etwas verfolgt Andrea, aber niemand kann es mit dem bloßen Auge sehen. Vor 20 Jahren, 10.000 Kilometer entfernt, wurde Marie von der gleichen Präsenz terrorisiert. Nur Camila versteht, was mit ihnen geschieht, aber niemand glaubt ihr.
Oh.
Ja. Und der Film folgt ja auch im ersten Drittel dieser Andrea, die eben in Spanien, in Madrid, ich muss kurz überlegen, ob Madrid und Spanien, ja.
ja.
dort lebt mit ihrer Familie. Sie hat wohl vor kurzem erst erfahren, dass sie adoptiert wurde und erfährt dann auch so, dass mit ihrer Mutter irgendwas nicht gestimmt hat und dass ihre Mutter irgendwie psychisch krank war und auch im Knast war für Mord und sie ist so ein bisschen sauer auf ihre Adoptiveltern, dass sie das nie erfahren hat, was ich ein bisschen kindisch finde, dass sie sich dann so hinsetzt und so Fotos ihrer Adoptiveltern einfach löscht. Wo ich mir dachte so, Bro, was hätten sie machen sollen? Sei doch mal ein bisschen, versuch dich doch mal ein bisschen in die Lage hinein zu versetzen.
Ich glaube, was sie halt nur stört, ist, dass wenn, sie sagt ja irgendwie, wenn Onkel so und so nicht was rausgerutscht wäre, hättet ihr es mir wahrscheinlich nie erzählt. Ich glaube, es ist halt dieses, dass sie es eigentlich vertuschen wollten.
Würdest du es deinem Kind erzählen, wenn du es adoptiert, also wenn du ein adoptiertes Kind hättest?
Ja, natürlich, musst du, wenn das rauskommt. Das macht keinen Sinn.
Na gut.
Das, ich glaube, dass es niemand geben würde auf der Welt, der sagen würde, nee, vertusch das mal lieber. Weil du weißt nie, was passiert. Und wenn es dann rauskommt, dann ist es richtig scheiße.
Ja, gut.
Was ich übrigens super fand, ist, wenn wir den Charakter zum allerersten Mal kennenlernen, hat sie so random einen Freddy Krüger Pullover an.
Ja.
So, hä? Okay. Der Regisseur ist Freddy Krüger Fan, I guess.
Ja. Muss so. Naja.
Muss so.
Ja, und sie hat ja auch noch einen Boyfriend und der Boyfriend ist irgendwie, das fand ich ein ganz cooler Effekt, weil die texten miteinander und das wird dann so sehr stilisiert auf dem Bildschirm dargestellt. Das fand ich ziemlich cool gemacht eigentlich, dass wenn die miteinander schreiben, dass das dann so auf dem Bildschirm steht und animiert ist und so. Und weil der Boyfriend ist wohl gerade in Sydney und sie ist in Madrid und deshalb schreiben die immer sehr zeitversetzt miteinander und das ist eigentlich auch eigentlich ganz cool, weil da gibt es ja dann auch diese eine Szene, wo sie dann mit ihm, wo er dann sagt, so sorry, ich kann gerade nicht, ich bin noch feiern und sie ist aber schon zu Hause abends und schickt ihm dann so ein Video und dann sagt er so, hä, wer ist denn da eigentlich bei dir? Und dann sieht man so in dem Video im Hintergrund jemanden stehen, der nur so ein Schatten ist und sie so, ah, das ist mein Adoptivvater. Und dann geht sie auch zu ihm und sagt so, hey, warst du zufällig in meinem Zimmer? Und er dann so, ja, ja, ich war vorhin mal ganz kurz in deinem Zimmer. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, weil man am Anfang noch so ein bisschen so, okay, ist da jetzt wirklich jemand im Hintergrund oder ist es halt wirklich nur der Adoptivvater, der durchläuft und so. Ist schon eigentlich ganz cool gemacht, vor allem, weil du ja, wenn du den Trailer gesehen hast, was ganz anderes erwartest. Bei dem Trailer siehst du ja so eine, im Trailer siehst du nur so eine alte Geisteroma, die sie verfolgt.
Ah.
Und das ist ja eine Szene, die erst viel, viel, viel später kommt. Und dann denkst du natürlich, okay, in dem Film geht es um so eine Geisteroma, aber das ist ja gar nicht so. Und deshalb fand ich das schon ziemlich cool gemacht eigentlich. Und auch der Name, mit woher das Wailing denn kommt, ist ja auch erstmal eine lange Zeit irgendwie offen. Sie entdeckt ja dann irgendwann so ein Gebäude bei sich in der Stadt und sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne dieses Gebäude, aber ich kenne das aus Argentinien und immer wenn sie da langläuft, spinnen die elektronischen Geräusche und spielen so Heulen von Frauen ab und so und man denkt so, was bedeutet das alles?
Aber das ist schon ganz cool gemacht. Da fällt mir gerade ein, weil ich das, ich habe mir dazu eine Notiz gemacht, weil ich das eigentlich ganz cool fand, aber das ist gar nicht der einzige Zeitsprung in der Mitte des Films, weil ganz am Anfang sehen wir ja die Vergangenheit als erstes.
Ja, sage ich ja, das Intro ist in der Vergangenheit.
Ah, okay, ja, genau, weil da fand ich es nämlich ganz geil in dem Intro mit diesem Strobo-Licht.
Oh, das fand ich furchtbar, ich konnte das nicht, ich konnte nicht hingucken, das war mir zu dolle.
Ich weiß, aber es war halt so cool, weil es halt wirklich sehr gut benutzt wurde als, bewegt sie sich jetzt oder wird sie, keine Ahnung, geschlagen oder von einem Dämon, was ich meine, deswegen. Ja, genau. Aber
leider sehr schwierig zu gucken, wenn man mit so Strobolicht Probleme hat, aber ansonsten.
Voll. Aber ich liebe Strobo.
Geh doch in die Diske.
Mach ich, aber ich glaube, da gibt es heutzutage kein Strobo mehr.
Ja.
Naja, egal, sorry. Ja. Mhm.
Und er wird ja dann noch so ein bisschen batshit insane in dem Moment, wo dann sie mit ihrem Freund irgendwie am Videocallen ist oder sitzt sie in der Bibliothek oder so. Ich finde sie übrigens super nervig, weil sie hat ja dann auch ihr Telefon auf laut, wenn sie in der Uni sitzt und so. Ich denke so, boah, mach dein scheiß Handy doch mal aus. Aber geht ja dann, der ganze Moment, der das Ganze erst dann loskickt, ist ja dann, dass ihr Freund von so einem alten Mann, sage ich einfach mal, vor ihren Augen an der Kamera getötet wird und sie schreit da so in der Bibliothek rum, so, ich brauche Hilfe, jemand muss helfen, komm.
Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob ich hier sagen würde, dass der Mann alt aussah, sondern ich fand, sah halt mehr so aus wie so ein komplett graues Gesicht, also halt wirklich wie eher so wie eine übergezogene Sturmmaske oder sowas in dem Moment, aber ich glaube, im Nachhinein hat man wahrscheinlich alt draus gemacht, weil man weiß, dass der Bösewicht alt ist.
Ja, sie hat den dann auch schon überall entdeckt auf den ganzen Kameras, Bildern. Deshalb wusste sie ja, dass es irgendwie diesen alten Mann gibt, der sie irgendwie schon ihr Leben lang verfolgt und jetzt zuschlägt und dann eben ihren Freund tötet. Weil wenn er sie nicht haben kann, kann kein Mann sie haben. Ja. Und dann, ja, kommt die Beerdigung, sie ist super traurig, ihre Freunde versuchen für sie da zu sein. Sie klingt erstmal batshit insane, aber irgendwann glauben sie die dann doch und dann kommen sie wieder an diesem Haus vorbei und dann gibt's da so eine gruselige Szene und dann haben wir dann tatsächlich unseren Timeskip, wo wir dann eine komplett fremde Person erstmal, weil wir erfahren dann, dass ihre Mutter Marie hieß und eigentlich aus Frankreich war. Und Dann lernen wir aber eine Camille kennen, die dann irgendwie Filmstudentin ist und furchtbar schlechte Filme dreht. Die sollten wir mal in der Creepy Crypt besprechen.
Ich wollte noch ganz kurz meine allerliebste Lieblingsszene aus dem Film rezitieren. Und zwar, weil wir erfahren ja dann so, dass man diese Person immer nur sieht, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Was natürlich in der heutigen Zeit viel einfacher ist wegen dem Handy. Aber wenn die in der heutigen Zeit einschläft und sie schläft ja dann immer so ein, dass sie ihr Handy-Display auf sich
gerichtet hat. Oh mein Gott, die Szene ist so gut.
Und dann sieht man so, wie sich jemand, also weil sie schläft ein und dann legt sich jemand zu ihr und bevor, man sieht nur so den Körper, bevor sein Gesicht in Fokus geht, wird das Handy so leicht dunkel. Und bleibt
mega
dann
gut.
Halt noch so und dann wird es komplett dunkel. Und die ist so gruselig, weil du halt, weil es danach nicht auf, also danach wird nichts aufgelöst. In der nächsten Szene wacht sie halt einfach nur wieder auf und ist halt irgendwie super traurig. Aber die Szene ist so fucking creepy. Allein deswegen lohnt es sich schon, den Film
mega
zu gucken.
Mega gut, mega, ja. Mega gut.
Das ist, ja, genau. Wollte ich nur mal, aber ja, zurück in die Vergangenheit.
Wollt das nicht vorwegnehmen? Ich versuche ja hier so ein bisschen spoilerfrei noch zu bleiben.
Ich weiß, aber ich finde das, wir reden ja jetzt nicht so ausgiebig über die Filme und ich finde, das war meine absolute Lieblingsszene und ich meine, man hat sie jetzt noch nicht erlebt, ne? Und wenn man sie sieht, Gänsehaut.
Mega gut, das war auch Highlight. Highlight auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann lernen wir diese Camille halt kennen, die dann so furchtbar schlechte Filme macht, die keine Sau interessieren und ihr Lehrer ist ja auch so ein bisschen creepy und sagt so, dann kannst du mal in mein Büro kommen, wenn du gute Noten und mir reden willst und Männer und ja, sie versucht dann ein neues Projekt und dann wird's halt super creepy, weil sie entdeckt ja dann eben Marie, die Mutter von, also die dann in den Knast kam, was wir erfahren, und stalkt die einfach. Und filmt die ja auch nackt und so. Wo ich mir denke, what? Warum? Also warum? Das wird so verharmlost. Warum?
Weil sie sie gesehen hat und es war so ein bisschen, keine Ahnung, Liebe auf den ersten Blick. I don't know.
Every breath you take, I'll be watching you. So ungefähr war das.
Naja, also, ich meine, wo sieht sie sie denn zum ersten Mal? Ich glaube irgendwo.
Aus dem Bus heraus. Sie fährt
ja,
Bus
genau.
Und sieht sie einfach nur an der Straße stehen. Dann steigt sie aus und rennt ihr hinterher und filmt sie die ganze Zeit.
Und dann verfolgt sie sie ab da.
Ja, wie der alte Mann.
Ja, und?
Das ist fucking creepy. Sie filmt sie nackt aus ihrem Garten heraus.
Gut, das wollte sie nicht. Sie konnte ja nicht wissen, dass sie nackt ist.
Sie konnte ja nicht wissen, dass sie nackt ist und dann musste sie die Kamera drauf halten. Und
wenigstens kriegen wir da auch ganz kurz so spontaneous male nudity aus dem Nichts. Als er plötzlich da auf der Terrasse steht, war ich so, okay, warum?
Naja, damit wir erfahren, weil sie hat ja diesen Studenten, den Kommilitonen und der sagt ja auch so, hey, ich fand die voll heiß in deinem Film, kannst du mir mal einen Kontakt geben? Und sie so, oh, die ist gerade nicht in der Stadt und dann in der nächsten Szene sehen wir, dass die sich dann doch getroffen haben und Sex miteinander hatten und ja.
Und er so, du bist total verrückt. Aber ja, naja.
Ich fand auch komisch, dass er nicht sterben musste in der Szene.
Ja. Naja.
Ja, dann lernen sie beiden sich ja dann doch kennen beim Feiern und dann gibt es noch so einen nicht ganz so konsensuellen Kuss zwischen den beiden und ja, die haben beide ganz gehörig Probleme miteinander, also mit sich selbst, nicht untereinander, sondern mit sich selbst, weil die eine stalkt die einfach die ganze Zeit und die andere haut dann nachts einfach ab, weil sie nicht auf ihre Schwester aufpassen will und sagt auch, mein Vater ist voll der Verlierer und dann lernen wir den Vater kennen und der ist aber so voll normal.
Also ja, der ist normal, aber andererseits ist er halt auch ein bisschen scheiße, weil er irgendwie die kleine Schwester super krass um die kümmert und die Ältere komplett ignoriert. Finde ich jetzt einfach mal so.
Ja, naja. Ja, das Ganze ist ja dann auch so, es gibt dann auch eine coole Szene, weil sie will ihr dann ja zeigen, hey, du wirst von so einem gruseligen alten Mann verfolgt und will ihr das so zeigen und dann filmt, also es war ja früher so, wenn du eine Kamera angeschlossen hast an den Fernseher, dann konntest du manchmal auch das Bild der Kamera auf dem Fernseher sehen und das nutzen die hier ganz clever, weil die Kamera dann in den Raum reinfilmt und wir sehen, dass zwischen den beiden gerade dieser alte Mann eben steht und wir das aber nicht sehen. in echt, sondern nur auf dem Fernseher. Und das fand ich ein ganz cooler Moment eigentlich.
Es ist halt ganz gut gemacht, weil, wie gesagt, heutzutage hast du halt überall eine Kamera. Du kannst jederzeit ein Foto ansehen, was du gerade gemacht hast, weil du ein Handy in der Tasche hast. Du kannst ein Video machen, du kannst ein Foto machen, kannst es direkt ansehen. Und früher gab es diese Technik halt nicht. Und deswegen ist es ganz interessant, weil sie ihr diese Aufnahmen zeigt von sich, um ihr zu zeigen, guck mal hier auf dem Video, da ist übrigens ein gruseliger Mann hinter dir, während ich dich nackt gefilmt habe. Und dann ist sie natürlich sehr aufgebracht und dann wird die Kamera ausgemacht und wir sehen nur noch, oh, der steht im Raum. Und ihr seht das nicht, weil ihr gerade damit beschäftigt seid, dass ihr euch streitet, was total verständlich ist, weil du gemerkt hast, dass sie dich stalkt. Und dann, sieht man ja auch so auf dem Bildschirm, wie er sie anfasst.
Genau.
Und ja, man sieht es aber nur auf dem Bildschirm und im Zimmer ist sie nicht mehr. Und man sieht ihn ja auch immer nur so halb oder von hinten. Oder wir kennen ja sein Gesicht gar nicht. Das ist schon ziemlich creepy, ja. Ja,
mega,
aber dann
cool,
ist die eine auf jeden Fall tot und wir wissen, wen die Mutter von Marie, hieß sie Marie, umgebracht
Marie.
Hat.
Marie. Ja. Ja, Camille wird getötet und das fand ich dann auch cool, weil sie geht dann ja, also Marie geht dann raus und trifft dann ja da auch auf die Mutter von Camille und sie so, hey, alles gut bei dir? Und die so, es tut mir leid und dann rennt sie los und dann hörst du nur die Schreie der Mutter im Hintergrund und wie Marie einfach abhaut und das war schon echt ziemlich cool gemacht, muss man einfach mal sagen.
Ja, siehst ja. du.
Und dann ist ja auch der Twist, sie flieht ja dann in die Stadt und da sieht sie plötzlich auch das Gebäude, das eben schon dann später ihre Tochter gesehen hat, dass da mitten in der Stadt steht, dass da eigentlich gar nicht sein kann. Und da drin hat sie geht ja dann da rein und dann...
Meinst du? Ah, egal.
Was, dass das gleiche Gebäude ist?
Nee, weil du meinst, was ja eigentlich da nicht sein kann.
Naja, es kann nicht da sein und dann später in Madrid und dann später in Schweden. Dasselbe Gebäude kann nicht an drei Orten sein.
Ach, das spielt gar nicht beides in Madrid?
Nein, das ist in Argentinien jetzt.
Ah.
Der Anfang, das ist in Argentinien.
Ich dachte, hä? Okay, gut.
Weil sie doch spielt, das ist in La Plante, sowas.
Vielleicht habe ich das einfach nur ignoriert. Weil ist es nicht so, dass in der Jetztzeit, nennen wir es mal die Jetztzeit, da kommt sie doch nur in dieses Haus rein, weil jemand anderes rauskommt aus dem Haus. Da ist es
genau,
ja
was
bewohnt.
Keinen Sinn macht, weil die ja sagen, da wohnt keiner mehr.
Ja, aber deswegen meinte ich, in dem Moment ist es ja anscheinend bewohnt.
In der
Jetztzeit.
Nee, da sagt sie nämlich, in diesem Haus wohnt keiner, aber trotzdem werden sie ja von so einer Frau reingelassen. Ist weird.
Okay. Ja, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt, weil, genau, da kommt eine Frau raus und sie rennt nochmal hin, damit die Tür nicht zugeht. Und dann ist sie plötzlich in dem Haus drin und lässt ihre Freundin auch noch rein oder sowas in der Art. Deswegen, ich dachte halt, das ist der gleiche Ort und in der Jetztzeit ist es halt mittlerweile renoviert und wieder bewohnt, nur halt dieser erste Stock ist irgendwie scheiße und in der Vergangenheit war es aber unbewohnt, weil, ja, keine Ahnung. Aber,
Jetztzeit spielt in Madrid und die andere dann in La Plante und dann das später ja dann nochmal in Schweden.
Ja, das mit Schweden hat mich dann auch schwer gewundert, aber jetzt verstehe ich, wenn es natürlich die ganze Zeit wandert, wäre es natürlich... Okay, weil die halt auch in der Jetztzeit so ganz viele... Okay. Naja, gut. Muss ich vielleicht nochmal checken. Aber ja,
musst
das
wohl noch mal.
Würde dann natürlich mehr Sinn ergeben, wenn das Haus wandert.
Ja, eben, weil sie trifft in dem Haus auf dann so ganz viele Geisterfrauen und auch ihre tote, erhangene Mutter und so. Und deshalb ist schon crazy.
Verstehe. Okay, interessant. Ja, ich dachte nur, weil in der Vergangenheit die beiden Frauen sehen das Haus ja vorher schon mal. Die stehen ja irgendwann mal davor und gucken
ja.
da drauf. Aber okay, gut, nee, dann habe ich das vielleicht, dann war ich zu rational. Weil ich glaube, das mit den verschiedenen Städten habe ich auch so gedacht, aber ich habe es mir dann umgeändert in, ja, okay, dann wird es die gleiche Stadt sein und ich habe es mir nicht gemerkt.
Nope.
Am Ende dachte ich nämlich auch so, wir sind doch nicht in, aber okay, das muss ich dann nochmal checken. Na, guck ich den Film
Auf jeden
nochmal.
Fall,
okay.
Siehst du, lohnt sich nochmal.
Guck ich doch mal.
Kannst du ja dann machen. Nee, und der Geisteropa schmeißt sie ja dann raus aus der Wohnung und ich dachte mir wahrscheinlich, weil sie schwanger ist und er gebunden ist an diese Blutlinie und er halt, wenn er weiß, wenn er sie jetzt tötet, dann, sie ist ja schwanger zu dem Zeitpunkt, dann hat er dann nicht die Möglichkeit, dass sich diese Blutlinie fortpflanzt, deshalb lässt er sie jetzt wieder gehen, so weißt du, und deshalb kriegt sie ja dann das Kind wird weggebracht und erst als sie stirbt, springt der Geist dann auf die Tochter über. Und da die Tochter aber kein Kind hat und dann auch stirbt, springt er dann auf die Schwester über. So. Die dann in Schweden ist, das ist ja das Ding, sie ist ja dann in Schweden und da steht dieses Haus ja auch.
In der heutigen Zeit hat es der Geist viel schwieriger, weil die Leute viel später erst Kinder bekommen.
Ja, furchtbar.
Also früher war das mal mit 18, Leute. Bleibt mal dabei.
Ja.
Ja. Ach so, okay, ja gut. Dann ergibt es mit dem Haus natürlich viel mehr Sinn, dass es plötzlich dasteht. Interesting.
Okay. Alles ein bisschen creepy.
Ja, weil die kommen, wer kommen, die Freundin und die Mutter oder so, von der kommen.
Genau, die rothaarige stehen, Freundin ne? von Andrea und die Mutter von Andrea, also die Adoptivmutter,
die
kommen
Adoptiv-
dann dahin
Mutter, genau.
und sagen, hey, wir wissen jetzt, wie wir es aufhalten sollen, dann endet der Film ja einfach.
Mit der Titlecard von dem Namen der Schwester.
Richtig.
Ja, okay, got it. Mhm, okay, da muss ich wohl doch nochmal gucken. Mist. dumb bitch me.
Kann man nichts machen. Aber das ist The Wailing auf jeden Fall. Kann man ab dem 26.09. zu Hause in den DVD-Player einlegen.
Und auf Play drücken.
Natürlich ist hier jetzt die Frage, bekommt dieser Film von uns Zugang ins Haus oder Hausverbot?
Ich würde sagen, da ich das jetzt weiß, wird es erscheint das Gebäude, wenn es gebraucht wird, im Garten.
Da taucht der Film einfach auf.
Ist ein extra Anbau, der immer nur erscheint, wenn der alte Mann jemanden aus unserer Wohngemeinschaft töten möchte.
Ah, kriegen wir hin.
Aber ist ein gewollter Anbau. Kann angebaut werden. Ist alles okay.
Ich habe jetzt vor kurzem angefangen mit Zeichnen und so ein Kram. Ich glaube, ich muss diese ganze Scheiße einfach mal zeichnen, die wir hier sagen, wo was ist und dann kriegen wir das hin.
Ja, genau. Du machst es also. Okay, dann
muss ich muss das jetzt wohl machen. Keiner meldet sich.
Okay.
Ja.
Ja, mach mal. Aber darf einziehen, oder?
Ja, zumindest in Vorgarten. Das kommt jetzt darauf an, ob dann noch ein Sequel kommt. Das entscheidet dann, ob beide rausgeschmissen werden. Aber auf jeden Fall, die Nachbarschaft füllt sich.
Genau, nach dem Sequel kriegt auch der erste Teil einen Rausschmiss. Entschuldigung, wir müssen Ihnen leider die Kündigung, weil Ihr Untermieter hat leider gegen die Hausregeln verstoßen. Deswegen müssen wir Sie beide rausschmeißen.
Richtig, richtig.
Sehr gut. Okay.
Hast du eigentlich, abseits dieser Filme, die wir uns fest vorgenommen, irgendwas geguckt, was spannend wäre zu erzählen?
Ich glaube nicht wirklich. Ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, ob da irgendwas dabei wäre, ich habe in meiner einen Filmreihe habe ich The Crucible geguckt, also Hexenjagd. Weiß nicht, ob du den kennst, der ist schon ein bisschen von 1996,
nope.
Ist ein alter Film. Mit Winona Ryder und Daniel Day-Lewis, da geht es um die Salem-Hexenverbrennung, Hexen-Trials, wie heißt das, Verbrechen?
Salem Witch Trials.
Witch Trials, ja, es gibt aber ein deutsches Wort dafür.
Die Hexenverhandlungen.
Und ansonsten habe ich in letzter Zeit öfter Meryl Streep Filme geguckt, weil wir bei der Firma, die ich arbeite, vor kurzem einen Meryl Streep Lookalike Contest gemacht haben, der in der internationalen Presse gelandet ist. ich habe das moderiert, deswegen dachte ich.
Also hast du nicht gewonnen?
Nee, ich habe nicht gewonnen, ich konnte nicht mitmachen, sonst hätte ich natürlich gewonnen.
Und wer hat jemand gewonnen, der so aussah wie Meryl Streep?
Ja.
Krass.
Tatsächlich. Sie sah schon ziemlich krass aus wie Meryl Streep, die Gewinnerin.
In welchem Film?
Nee, wie die echte.
Nee, nein, ich meine, Welcher Rolle sah sie? Ach so, okay.
Das ist, ich dachte, also wir wussten nicht ganz genau, als wir das so ausrufen, wie das letztendlich laufen wird, ob die Leute sich verkleiden oder nicht. Aber wir haben das ja geklaut von dem Timothée Chalamet Lookalike Contest.
Ja.
Wo Timothée Chalamet auch auf. Und da sind die Leute ja einfach nicht, die sind ja in keiner Rolle gekommen, sondern die haben halt gesagt, ich sehe aus wie Timothée Chalamet. Und es hat ja auch jemand gewonnen, der einfach nur aussieht wie Timothée Chalamet. Und hier war es tatsächlich auch so, die Leute haben sich tatsächlich nicht verkleidet, sondern haben gesagt, guck mal hier, ich strahle doch schon die Essenz von Meryl Streep aus. Und die Gewinnerin sah schon, ja, ziemlich aus.
Hast du gehofft, dass Meryl Streep vorbeikommt und mitmacht?
Ja, natürlich. Stell's dir vor.
Das wäre geil gewesen.
Mehrfach Oscar-prämierte und wahrscheinlich am meisten nominierte Schauspielerin Meryl Streep steht bei uns im Biergarten. Hallo.
Hallo. Ja, sie spricht auch immer Deutsch.
Es tut mir leid, Sie sehen nicht gut genug aus wie Meryl Streep. Sie müssen. Deswegen, das war so das Einzige, was ich mir angeguckt habe, was zu Home Entertainment zählt. Wir reden ja hier nicht über Kino.
Nee.
Du irgendwas? Das klang so, als wolltest du unbedingt was erzählen.
Nö, nee. Was habe ich geguckt? Ich habe Sonic 2 geguckt, Banger-Film.
Jetzt habe ich schon dritten?
Ja, den habe ich auch noch zu Hause liegen. Der kommt demnächst noch. Okay. Und ansonsten Scream. Aber auch im Kino geguckt, also zählt das nur so halb, aber es ist ein Film, den man heutzutage wahrscheinlich nur noch zu Hause gucken kann, aber auch ein Banger.
Und dann auch Scream 2, wo Timothy Olyphant mitspielt, der auch in Alien Earth mitspielt.
Aber Scream 2 hat halt nicht mein Favorite Gay Couple.
Nee, aber Scream 2 war ziemlich, also wir haben den ja beide gleichzeitig geguckt, gewissermaßen. Oder du hast ihn geguckt. Hast du geguckt?
Ja, ja.
Ich weiß es gar nicht. Hast du?
Der Plot-Twist ist immer noch ein bisschen insane, wenn man heute drüber nachdenkt.
Ja, voll. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Plot-Twist bei Scream 2 irgendwie war, dass am Ende alle irgendwie sterben, weil alle irgendwie, keine Ahnung. Und dann wurde das Drehbuch geleakt und dann mussten sich was anderes ausdenken oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich fand aber, es gab halt, der war halt auch so ein bisschen krass eine Komödie irgendwie mit den
Ultra
Comic-Relief-Charakteren. Also bei uns wurde sehr viel gelacht und deswegen tatsächlich ein ganz guter Film. Scream 2.
Mega. Der erste ist immer noch ungeschlagen, aber...
Ja, aber der zweite ist nicht so verkehrt.
Der ist nicht so verkehrt, nein.
Außer, dass Sarah Michelle Gellar drin stirbt. Aber ist schon krass. In Scream 2 spielt Sarah Michelle Gellar mit. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann haben wir Rebecca Gayheart, die dann der Killer war in Düstere Legenden 1. Und es gibt sogar interessanterweise ein kleines Cameo, weil der auch in dieser Filmklasse ist, von, wie heißt er denn? Joshua Jackson, der
Joshua
auch
Jackson
in Düstere Legenden mitgespielt hat. Deswegen, der war in jedem Film so ein bisschen. Und angeblich gibt es ja auch in, und das ist ja für deine Theorie ganz wichtig, auf einer der Frat-Partys ist wohl im Hintergrund Matthew Lillard.
Ja, das stimmt, das habe ich, das ist ganz funny eigentlich.
Das kann man dann einführen, wenn man ihn dann zurückbringt für Scream 7, ne? So ist doch die Geschichte, die du erzählen möchtest.
Der wird zurückkommen.
Okay.
100%.
Okay. Ja, ich freue mich schon.
Ja, ich mich auch. Naja.
Spielt er auch in Five Nights at Freddy's 2 mit eigentlich?
Ja, natürlich. Und Skeet Ulrich auch.
Wow.
Geil, oder?
Oh,
und weißt du, was das Witzige ist? Und das, also es ist offiziell nicht bestätigt, aber Matthew Lillard spielt ja Purple Guy, also William Afton.
Whatever. Sag einfach.
Ist der Gründer von
Sag
Fazbear.
Einfach Worte.
Er ist der Gründer dieser Fazbear Entertainment Firma.
Okay.
Und im Spiel wurde diese Firma von William Afton und Henry Williams gegründet.
Mhm.
Oder heißt er Williams? Ich weiß nicht mehr, wie er nachher ist, auf jeden Fall. Und die beiden waren Partner. Und es ist vermutet, dass Skeet Ulrich halt den Partner spielt und die halt als Duo, weißt du, mega cool. Ich freue mich so auf den Film. Ich freue mich so.
Okay.
Ah.
Gut.
Ja.
Naja.
Das war so mein Zuhause-Erlebnis. Ansonsten.
Schön.
Glaube ich, nichts Spannendes. Es ist gerade ruhig in meinem Zuhause.
Aber wir haben ja noch einen anderen Film geguckt für die Home Invasion.
Ein Film, der tatsächlich, und ihr werdet es nicht glauben, in mindestens 4 Seen verboten wurde.
Seen?
Ja.
Okay, ich verstehe. Ja, das und der ist auch vor allen Dingen, eigentlich schon ziemlich alt.
6 Jahre ist er alt, ja.
Aber er kommt jetzt endlich nach Deutschland. Die Rede ist von, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, vom Cover her, The Lake Michigan Monster von Ryland Brixen Coltius. Und falls euch dieser Name bekannt vorkommt, dann liegt es daran, dass er der Hauptdarsteller war in Hundreds of Beavers, der dieses Jahr in die Kinos kam und ein relativ großer Erfolg war, dafür, dass es ein krasser Independent-Film war. Der war unter der Regie von Mike Czeslik, der hier mit am Drehbuch geschrieben hat. Die beiden sind sehr gut befreundet und haben beide Filme so ein bisschen zusammen gemacht. Und Ryland Brixen Coltius habe ich tatsächlich auch dieses Jahr kennengelernt auf so einer Kinotour, die er gemacht hat für die Hundreds of Beavers Screenings. Da ist er nochmal durch die Gegend gereist und hat die Filme gezeigt und eine krasse Show hingelegt, wirklich. Der hatte so 3 Kostüme dabei und es war sehr unterhaltsam. Der ist ein Typ mit sehr viel Energie. Wenn der kein ADHS hat, würde es mich doch schwer wundern.
Ja.
Und genau, das ist sein erster Film gewesen, den er selbst finanziert so rausgebracht hat.
Ist schon sehr breit gesagt.
Ja, ich glaube, $7,000 hat der Film, glaube ich, genau, komplett gekostet. Ja. Die haben über 6 Monate an diesem Film gedreht. Nee, 16 Monate. 16 Monate an diesem Film gedreht, wahrscheinlich immer wieder mit Unterbrechungen, bis sie halt wieder was filmen konnten, etc. Haben aber auch so ein bisschen das ähnliche, Special Effects genutzt wie in Hundreds of Beavers, falls ihr den Film gesehen habt. Falls nicht, dann schaut den noch an, der ist nämlich sehr unterhaltsam. Man erkennt, dass die beiden so ein bisschen zusammengehören, finde ich. Da spielt auch seine damalige Freundin mit, jetzt nicht.
Oh,
oh. Seine neue Freundin war bei der Kinotour dabei, das war nicht. Beulah Peters, die hier auch mitspielt, die wohl dessen Kamera benutzt wurde, um diesen Film zu drehen. Also sie hat beigetragen. Und genau, es gab auch, glaube ich, keinen richtigen Kameramann. Die haben halt immer den genommen, der gerade vielleicht nicht im Bild war oder so. Und das merkt man logischerweise, weil der Film halt, ne, jetzt nicht High-Class-Production aussieht. Aber ich fand auch schon, wie bei Hundreds of Beavers, wie die das machen mit diesen Special Effects und dass die dann so Bilder übereinander legen und so, ist schon wirklich unglaublich gut gemacht. Und ich finde, wenn das nur 7.000 € gekostet hat, dann gucke ich gerne 7.000 € Filme. Wow.
Ich habe nichts gesagt.
Du hast M gesagt. Und zwar so, wie du es gesagt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Hörer genau das Gleiche gehört haben wie ich. Aber sag doch einfach mal, fühl dich nicht unter Druck.
Was soll ich sagen?
Ich werde es, wie du den Film findest, ich werde das Ryland Brixen Cold Hughes auf jeden Fall schicken.
Mach
aber sag
das
doch mal.
Ich finde das einfach furchtbar interessant, wie... Stopp, als
Maul. Ich finde das einfach furchtbar interessant. Ja, sag, Entschuldigung.
Mit wie wenig Geld man so ultra nischigen, spezifischen Klamauk machen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bewertet man das? Wie gehe ich danach auf Letterboxd und vergebe eine 1-5-Sterne-Wertung für was ich gerade gesehen habe? Weil das ist, der Film ist ja wirklich nur Quatsch. Der ist ja nur Quatsch. So,
ja.
Und hier so, wow. Also, der Film natürlich ist auch nochmal deutlich schwerer, den zu bewerten nach Hundred of Beavers, weil Hundred of Beavers war Quatsch mit deutlich mehr Möglichkeiten und der Film, hat man manchmal das Gefühl, dass der sich so Sachen einfach so gerade aus der Nase zieht, wie es gerade ins Budget passt, und es ist furchtbar witzig, weil du dir immer denkst, so du wirst gefragt, was glaubst du denn, was passiert als nächstes in diesem Film, und du würdest wahrscheinlich nie richtig liegen mit dem, was passiert. Und der ist so klamaukig und so blöd. Das ist einfach echt, super viel Spaß machen. Ich denke, der Film wird sehr vielen Menschen nicht gefallen, weil er, also 100 of Beavers ist halt sehr slapsticky, funny, breit gefächert und der ist sehr, habe ich Gefühl, präziser geschlagen, was der Humor angeht. Und deshalb wird der Film wahrscheinlich an sehr vielen Menschen komplett vorbeigehen, die werden sagen, oh, das war wirklich das Unlustigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber für andere wird es wahrscheinlich der lustigste Quatsch aller Zeiten. Und deshalb finde ich es voll schwer, den zu bewerten. Ich würde sagen, guckt euch den Trailer dazu an. Und wenn euch das gefällt, was ihr im Trailer seht, dann ist das wahrscheinlich auch ein Film, der auf diese paar 70 Minuten euch auch gefallen wird. Und wenn ihr den Trailer aber schon scheiße findet, dann wird euch dieser Film auch nicht mehr geben. Aber dann weiß man es halt auch. Und ich denke, entweder trifft der Film einen voll oder halt nicht. Aber dann macht er halt auch sau viel Spaß.
Also ich meine, wenn man Hundreds of Beavers gesehen hat und den gemocht hat, dann mag man den hier, glaube ich, auch. Weil die sind ja schon auch irgendwo ähnlich. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe Hundreds of Beavers damals gesehen und war erstmal nicht so ganz überzeugt, weil ich so dachte, okay, ja, verstehe, das ist so ein bisschen Looney Tunes, Bugs Bunny Humor, aha, aha, und okay, das wiederholt sich jetzt, aha, Und ich war jetzt nicht so ganz in der Stimmung für Hundreds of Beavers, ne? Ich finde, das ist ein gut gemachter Film, bla bla bla. Aber als ich den das erste Mal gesagt habe, war ich jetzt nicht so, so wie alle um mich rum. Und ich habe dann trotzdem halt geguckt, ja, okay, was hat der noch gemacht? Ah, diesen Film, okay, dann gucke ich den mal an, weil ich hatte den vorher schon geguckt, bevor er jetzt in Deutschland rausgekommen ist. Das ist schon ein bisschen her. Und fand den tatsächlich besser als Hundreds of Beavers, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, der ist, ich meine, ne, allein schon ganz am Anfang, ich meine, da weiß man noch gar nicht was, und dann sagt er, ja, und hier ist ein Seemonster und das ist genau hier, wisst ihr, wo das ist? Und dann sagt der eine, hey, ja klar, Lake Michigan, so heißt doch der Film. Und dann kommt die Title Card, Lake Michigan Monster, und das ist, fand ich halt unglaublich funny.
Ist es auch.
Ist es auch. Und ich weiß nicht, deswegen hat er mich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr abgeholt, weil er, so doof es klingt, näher an der Realität war als Hundreds of Beavers. So dumm es klingt.
Es ist natürlich super, wenn ein Lake Monster einen Mann schwängert, weil die Vergangenheit der Vater die Mutter getötet hat und eigentlich sind die alle halb. Es ist voll realistisch, ultra realistisch.
Ja, eben, deswegen sei ich ja nicht realistisch, aber realistischer. Ist schwer zu beschreiben. Beide Filme sind natürlich nicht realistisch, aber irgendwie fand ich den ganz witzig.
In dem Film sollte es ja auch ursprünglich, habe ich gelesen, um eine Meerjungfrau geben und dann haben sie sich dann doch umentschieden. Und das mit der Meerjungfrau hätte auf diesen ganzen Plot-Twist von wegen, ja, dein Vater hat das Monster übrigens geschwängert, hätte, sorry übrigens an der Stelle, aber
ist nicht so wichtig für die Geschichte.
Nichts an dieser Geschichte ist wichtig, gar nichts.
Okay, ja gut.
Nichts daran ist irgendwie wie. Deshalb meine Kurzzusammenfassung, die haue ich ganz kurz rein, damit wir weiter reingehen können, ist auch wirklich nur, ein exzentrischer Schiffskapitän und seine Crew planen einen Feldzug gegen ein mysteriöses Monster, das im Lake Michigan wohnt. Punkt.
Das ist ja schon eine Lüge, er ist ja noch nicht mal Schiffskapitän.
Das weißt du zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, genau. Nein. Ich finde halt, also ne, wie gesagt, ich habe den Typen kennengelernt und der Film spiegelt halt einfach ihn wieder. Also ich glaube, der hat, ich weiß leider nicht mehr ganz genau was, aber er hat auf dieser Kinotour so auch erzählt, was die als nächstes planen, weil die jetzt natürlich ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich beim nächsten Mal zusammenkriegen, weil Hundreds of Beavers doch ein relativer Erfolg war. Und ich meine, diese Kinotour hat auch wirklich super funktioniert. Das war bei uns super voll. Da zu den anderen Terminen, wo hingegangen ist, war super voll. Die haben immer super viel Merch verkauft. Die hatten so ein ganz tolles Wimmelbild-Poster, wo der ganze Hundreds of Beavers-Film nochmal in Bildformat drauf war, gewissermaßen. Das war wirklich ganz toll gemacht. Und ich glaube, jetzt kriegen die halt, jetzt wo die Ideen besser zu verkaufen sind, weil es halt zwei Filme gibt, die so in dieser Art sind, kriegen die wahrscheinlich beim nächsten Mal mehr Geld. Und es war, ich weiß gar nicht mehr, welche Geschichte es war irgendwas mit, aber wie er es erzählt hat, dachte ich nur so, okay, ja, der Film klingt nach sehr viel Spaß, weil ich kann mir vorstellen, wie ihr den macht, weil ich weiß jetzt, was der Humor ist. Und trotzdem glaube ich, dass sie beim nächsten Mal auch was abliefern, was nicht Was jetzt nicht so rüberkommt wie, ich bin Wes Anderson und all meine Filme sehen gleich aus. Und irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Deswegen.
Ja, ich meine, hier ist ja auch wirklich, stand ja auch, dass die sich dazu entschieden haben, das so in schwarz-weiß und so alt und hässlich zu machen, weil sie einfach kein Geld für HD-Kameras hatten. Und das ist einfach so witzig. Also, ja. Das einfach so dann entstanden ist, finde ich so witzig auch.
Ja, aber es ist halt auch wirklich vieles gut gemacht. Ich meine, immer wenn er die Pläne erzählt, dann macht er dieses Stück Papier auf und du siehst dann halt, wie der Plan ist, aber es ist halt in gezeichneter Form, was sie dann wahrscheinlich im Nachhinein irgendwie drauf gemacht haben und so. Das ist halt schon irgendwie clever gemacht, ne? Und,
extrem, das ist super kreativ. Ich finde ja auch immer, ja, dass du durch Einschränkungen kreativer wirst.
Ja, ja, absolut.
Und, ich mein, und das zeigt der Film ja auch.
Mit $7,000 gemacht haben. Ich meine, klar, 16 Monate ist eine lange Zeit. aber ja.
Wenn ohne Witz, gib mir 7.000 Euro und du bekommst am Ende irgendwie eine Glücksspielsucht raus und der schafft einen Film daraus zu machen. Also, good for him.
Aber du könntest die 7.000 Euro mit deiner Glücksspielsucht halt vervierfachen.
Ja, aber genau. Ich gebe mein Geld ja nur für Pokémon-Karten aus.
Ach so, ja, aber damit kannst du es definitiv vervierfachen.
Oh, und wie? Und wie? Ich habe letztens mal den Wert meiner Pokémon-Karten zusammengerechnet. Oh mein Gott.
Aber weißt du noch, wie viel du dafür ausgegeben hast?
Nicht viel, das ist ja das Ding. Ich habe für Pokémon-Karten maximal 300 Euro ausgegeben bisher in meinem Leben. Maximal.
Okay. Aber warte mal, wo war das? In unserer Telegram-Gruppe? War das da, wo du drüber geredet hast? Weil ich so verwundert war, du kaufst die wirklich das Jahr über und öffnest die dann alle Ende des Jahres? Habe ich das ja richtig verstanden?
Ja, ich habe eine ganze Kiste voller Pokémon-Karten zu Hause, die alle noch eingepackt sind.
Why?
Damit ich Dopamin am Ende des Jahres habe. Das Ding ist, wenn du einmal anfängst, so ein Pack aufzumachen, dann willst du direkt das nächste aufmachen, weil das Dopamin so kickt. Und dann denkst du so, okay, du hast jetzt ein Pack aufgemacht und da war eine Karte drin, die so 400, 500 Euro wert sind. Du denkst so, geil, ich muss noch mehr aufmachen. Und dann denkst du, ah, noch eins noch. In den nächsten könnte der große Hit drin sein. In den nächsten ist die 16.000-Euro-Karte.
Okay, aber irgendwann ist das Dopamin ja vorbei, weil du alle geöffnet hast. Und dann?
Ja, richtig. Und dann habe ich aber dann auch.
Ist der Absturz noch heavier?
Nee, weil ich hab jetzt letztens den Fehler gemacht. Da war ich in Lübeck und da gab es einen Pokémon-Kartenladen. Und da habe ich Karten gekauft und habe die dann auch direkt aufgemacht und habe in so einem 5-Euro-Pack eine 7-Euro-Karte rausgezogen. Und dachte so, oh scheiße, ich habe Plus gemacht, ich muss noch eins aufmachen und noch eins. Und jetzt habe ich wieder das Blut geleckt, dass ich Packs aufmachen will und das nervt mich, ich hätte warten sollen. Ja, das ist meine Glücksspielsucht. Aber immerhin, meine Sammlung ist 1.400 Euro wert, also let's fucking go.
Okay.
Wenn ich sie alle verkaufen würde. Tue ich aber nicht. Weil das finanziert mir keinen Horrorfilm. Erst wenn ich 7.000 Euro habe, verkaufe ich all meine Pokémon-Karten, um Lake Michigan Monster 2 zu machen.
Okay, cool.
Meiner heißt dann das Monster aus der Elbe. Oder aus der Außenalster.
Okay, das klingt gut.
Ja, oder? Ja, das Lake Michigan Monster ist wirklich ein ganz verrückter Film, auch dass der distributed ist von Arrow Films und also der Film ist ja auch so, der springt ja direkt rein, dass du halt diesen Kapitän hast, der sagt so, yo, mein Vater wurde hier getötet von dem Lake Michigan Monster und jetzt habe ich mir hier eine Crew zusammen gemacht und die besteht aus Leuten, da heißt einer halt Sean Chauncey und das ist alles so und wie er auch dann erzählt und sagt, ja, das Monster hat mich, keine Ahnung, einen Knoten entfernt angegriffen und die so, hä, weißt du, wie viel das ist? Und er so,
ja, natürlich, ja.
Und die so, ja, das sind 1,5 Meter. Und er so, ja, ich wurde beim Angeln 1,5 Meter im Wasser angegriffen und das Monster, wisst ihr eigentlich, wie groß das war? Also hier zum Vergleich, das ist ein Löwe. Und das Monster war halt so groß wie ein Löwe. So blöd. So klamaukig. Weil du natürlich denkst, er packt da jetzt neben dieses Modell von diesem Löwen so, keine Ahnung, so ein riesen Luftballon und sagt, im Vergleich zu einem Löwen war das so groß und er stellt einfach diese Löwenfigur und sagt, ja, es war so groß wie ein Löwe. Er ist halt nicht groß.
Ja.
Das ist schon echt witzig, weil sie dann ja auch an diesen Strand fahren und dann gibt es dann diese Natch Pepsi, die dann mit ihrem Sonar 2000 da steht und das Sonar halt anderthalb Meter ins Wasser stellt, also dass diese anderthalb Meter abgedeckt sind. Und dann gibt es den Waffenexperten, der mit einer AK am Strand steht und ins Wasser ballert. Und den anderen Typen, Sean Chauncey, mit seinem Schwert, der dann auch am Schwimmen ist. Und dann habe ich auch gelesen, dass das voll schwer war, das zu drehen, weil sie natürlich auch keine Luft hatten. Und dann musste immer einer unter Wasser springen. Und dann konnten sie so ein paar Sekunden filmen, wie er unter Wasser schwimmt. Und dann musste er wieder auftauchen. Und ach, das ist so blöd.
Und die Schauspieler sind ja alle, also ihre IMDbs sind genauso lang, nämlich einen Film, weil das sind ja alles eher so Freunde von ihm gewesen, weswegen er die Rollen auch mehr so auf wie sie in Wirklichkeit sind, geschrieben hat, damit sie nicht groß spielen müssen. Und ich glaube, seine Mutter und sein Bruder oder so, die spielen auch irgendwie mit, also ja.
Ich wünschte, ich hätte Freunde, die sowas mit mir machen würden.
Du wünschtest, du hättest Freunde, Punkt.
Punkt, ja. Es wäre so schön. Ja, und dann machen sie auch so Pläne und die scheitern dann und der eine heißt dann der Masturbator, was wirklich so Grundschulhumor, Pipi-Kaka ist, weißt du, und trotzdem lacht man drüber. Und dann gibt es da noch Operation Naughty Lady, wo sie ihn dann nackt ins Wasser, weil wenn es ein weibliches Monster ist, dann wird es ja eher angelockt von einem nackten Mann. Und oh, es ist so blöd. Und dann sagt das Monster,
auch
hinterlässt
so,
ihn.
Wenn Naughty Lady, und dann ist er so nackt, so aus dem Nichts. Und er ist ja dann selber verwundert, wo jetzt eigentlich gerade seine Klamotten hin sind.
Ja, und dann schwimmt er da durchs Wasser und dann kommt das Monster und krabbelt ihn da an. Und dann versuchen sie es dann noch rauszulocken und dann hinterlässt das Monster nur einen Brief. Und er sagt so, oh, hier steht ja gar nichts. Und die so, oh, du hältst den Brief falsch rum. Und er so, ja, natürlich halte ich ihn falsch rum. Und dann sind da irgendwelche Kritzeleien und er sagt so, see you in your dreams. Und dann kommt diese super komische Traumsequenz und oh, es ist alles so quatschig, weil sie dann ja auch ein Ei aus dem Wasser rausziehen, weil der eine, weil, wie heißt er, Dick Flynn,
ja,
von dem Monster sexuell belästigt wurde und dann hat er ein Ei und dann zerballern sie dieses Ei, nur um später dann noch herauszufinden, dass das ja irgendwie dann sein Kind war. Und dann gibt es noch den Bruder, der Ashcroft heißt, der dann auftaucht und auch kompletter Verlierer ist, der nichts hingeschissen kriegt und so. Es ist so schwer, das in Worte zu fassen, was in diesem Film passiert.
Deine Ausdrucksweise ist wirklich 1A.
Danke. Der Film hat einfach meine Gehirnzellen kaputt gemacht.
Aber auf eine gute Art und Weise.
Ich habe gelacht, ja.
Ich finde halt, ne, also auch bei, ich glaube, es ist bei dieser Traumsequenz oder so, da schläft er ja, glaube ich, in dem Zelt und das ist ja dann so beleuchtet und es sieht halt auch irgendwie alles immer trotzdem ganz nice aus,
weil es ja nicht auffällt.
Weil sie das so visuell irgendwie trotzdem ganz gut hingekriegt haben, dass dann, keine Ahnung, dieser Fernsehturm, nein, Leuchtturm im Hintergrund steht und keine Ahnung, irgendwie haben sie das so gut nachbearbeitet, dass ja trotzdem die Bilder irgendwie nice aussehen und gewollt in so einer Art Retro-Stil. Ich meine, das mit dem Ei ist natürlich auch so ein bisschen bescheuert, weil sie dann ja so 20 Jahre draufballern, bis alle einzelnen Teile auch nochmal in 1000 Einzelteile zerfallen sind, aber ja.
Furchtbar klamaukig alles.
Ja, so muss es sein.
Später ist ja dann auch so, dass sie dann Sean tatsächlich verlieren, weil der wird dann von dem Monster ja getötet, nachdem das Monster herausfindet, dass das Ei kaputt gemacht wurde. Und dann findet Dick ja auch noch heraus, dass dieses getötete Ei eigentlich sein ungeborenes Kind war und deshalb verlässt er dann diese Gruppierung. Und dann finden wir heraus, dass Seafield, der Kapitän, gar kein Kapitän ist und dass er auch gar kein Geld hat, weshalb Natch Pepsi, auch wirklich, ich muss diese Namen einfach im Vollen auch sagen, Natch Pepsi ihn dann auch verlässt. Und dann kommt dann dieser Bruder wieder und sagt ihm so, hey, du bist übrigens verflucht und dieser Fluch geht nur weg, wenn du das Monster tötest. Und dann muss er die Gruppe wieder zusammenkriegen, aber die wollen alle nicht. Und dann treffen sie auf den Geist von Sean Chauncey. Und oh mein Gott.
Ja.
Warum gibt's da plötzlich auch Geister? Warum?
Ja, wegen der Rache? Keine Ahnung. ich glaube, Geister gibt es in der Seefahrt ja auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Der
fliegende Holländer?
Ja, genau. Der ist doch auch bei SpongeBob.
Ja.
Siehst du, sie haben sich einfach nur SpongeBob als Vorbild genommen. Ja, da gibt es auch den fliegenden Holländer. Und Sean Shaughnessys Geist ist nichts anderes.
Ja, der jagt die ja dann auch, damit sie dann zu dieser Leuchtturminsel fahren müssen. Und dort wird dann ja auch Ashcroft auch noch getötet.
Der Arme.
Und dann fällt ihnen ja auch auf, dass das Boot ja rückwärts fährt, also in die falsche Richtung. Und sie dann das wieder richtig kriegen müssen und dann zum Leuchtturm fahren müssen. Und da finden sie dann auch den abgehackten Kopf von Ashcroft, der dann auch wieder so Exposition-Dump gibt und sagt, ja, im Übrigen, wir sind ohne Mutter aufgewachsen, weil unser Vater hat unsere Mutter getötet. Punkt erstmal, dass das alles mit diesem Monster zusammenhängt, erfahren wir erst später, weil das ist dann wichtig, dass sie dann da ankommen und dann ja auch diese Geisterarmee dann in diesem Monsterlair auftaucht und die dann auch nochmal angreift.
Ja, das ist halt auch, die machen ja dann so eine Pyramide ist nicht das richtige Wort, ein Turm, weil sie alle so aufeinander klettern, diese Monsterarmee. Und das hat dann schon auch, da merkt man halt auch krass irgendwie dieses Hundreds of Beavers oder dass sie sowas auch wieder
total
bei Hundreds of Beavers benutzt haben, weil das mit diesen Biebern in diesen Kostümen ja auch irgendwie so gleich ist. Aber ja, vor allen Dingen, wenn er dann mit dem Boot mit diesem Turm von Menschen irgendwie fährt und dann kippen die um für, keine Ahnung, warum kippen die um? Damit sie, das war nicht.
Frag mich was Leichteres.
Ja, ich hab's schon wieder vergessen.
Aber es wäre eigentlich der geilste Moment für ein Crossover gewesen, wenn sie da schon geplant hätten, dass es irgendwann diesen Biber gibt, dass da diese Biber schon auftauchen und statt der Geisterarmee des Vaters eben diese Biber sind.
Oder dass sie zumindest irgendwie, weil er muss ja dann unter Wasser schwimmen, dass da irgendwie auch schon Biber sind, die noch an einem Damm bauen oder so.
Ja, und dann versucht er auch die Geister dazu zu überreden, dass sie ihm helfen, eben das Monster zu töten, und die treffen dann auch auf das Monster, aber das Monster besiegt die, weshalb er alleine gegen das Monster kämpfen soll, aber dann trifft er nochmal auf Seans Geist, den er dann mit dem Schwert durchtrennen muss, und dann regeneriert er aber und verfolgt ihn weiter und
Sean Shaughnessy ist nicht leicht zu bekämpfen.
Nee, vor allem Geister,
ne? Der hat Rache geschworen und der wird Rache nehmen.
Sean Shaughnessy, ich hasse es. Würdest du dann auch eigentlich Daniel dann Jesse heißen?
Nee, ich heiße jetzt Captain Creep.
Ach, Captain Creep, scheiße. Aber ich dachte, du heißt Daniel Creep. Wie hieß ihn im anderen Film nochmal? Exposito. Daniel Creeps-Posito.
Creeps-Posito.
Captain Daniel Creeps-Posito. Auch kurz.
Nee, das Daniel muss da raus. Es muss ganz viele C-Laute drin haben.
Kaniel.
Vorsicht. Das ist ein bisschen zu nah an der West-Familie.
Du heißt nicht Kanye.
Kanye West.
Kanye West. Ja, und dann gibt es ja dieses Aufeinandertreffen mit dem Monster und wir erfahren dann nochmal Backstory, dass der Vater eben die Mutter getötet hat, weil er ja eigentlich immer besoffen war. Und dann auch besoffen Kinder gezeugt hat und erst als er 5 Minuten zu spät bei einem Alkoholladen angekommen ist, wurde er dann nüchtern und dann hat er herausgefunden, dass er die ganze Zeit Sex mit so einem Seemonster hatte und deshalb er sie dann umgebracht hat.
Da gibt's diesen geilen Joke, dass er dann irgendwie sagt, ja, die Läden, die bei uns Alkohol verkaufen, die haben wir nur bis 19 Uhr offen. Und dann, was? Nur bis 19 Uhr. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Leute danach lieber in Bars gehen sollen, um die Ökonomie anzutreiben oder so, anzukurbeln, bla bla bla. Ist schon ziemlich lustig. Aber wahrscheinlich ist es ja wirklich so, dass man da bis so und so viel Uhr Alkohol kaufen kann, was echt funny ist.
In Schottland ist es tatsächlich, ich glaube, ab 22 Uhr verboten, Alkohol zu verkaufen in Spätis und Supermärkten, weil das Land so ein krasses Alkoholproblem hat tatsächlich. Da musst du dann in die Bar gehen, um deinen Alkohol zu bekommen.
Naja, ist ja,
weiß nicht, wie das jetzt dem Alkoholproblem hilft, aber...
Es hilft nicht dem Alkoholproblem, es hilft natürlich der Industrie, dass Leute, ja, trinken gehen, weil sie zu Hause keinen Alkohol bekommen können. So, yes. Wenn sie sich nicht gut genug vorbereitet haben, sagen wir es mal so.
Ja. Das mit der Schließung des Ladens wird ja auch nochmal wichtig, weil... ist ja dann so, dass das Monster sagt, hey, ich wollte eigentlich gar nicht mehr mit dir kämpfen, sondern das war alles ein Offering of Peace, in dem ich eben den nackten Mann geschwängert habe und eigentlich sollte das ein Friedensangebot sein, du hast es aber abgelehnt, indem du das Ei kaputt gemacht hast und dann sagen die, ja, okay, lass Freunde sein und wollen sich umarmen, aber es ist eigentlich nur jetzt kommt der Plot-Twist, Seafield will sie dann nämlich umbringen, weil die ganze Story war wohl nur ausgedacht und gelogen, weil jeder weiß, dass die Liquor Stores eigentlich zu einer ganz anderen Uhrzeit schließen und nicht um 19 Uhr. Und deshalb muss die ganze Geschichte erfunden gewesen sein. Ja.
Das ist wie die X-Faktor.
Ja. Übrigens, Seafield. Genau, mit seinem versteckten Messer. Ich weiß nicht, warum ich übrigens gesagt habe. Ignoriere das einfach.
Was willst du mir zu X-Faktor erzählen? Kommt eine neue Staffel raus? Was ist los?
Es gab doch erst vor kurzem eine, sogar mit einer Folge aus Deutschland. Naja, der bekommt dann auf jeden Fall eine Harpune ins Auge geschossen von Sean Shaughnessys Geist und dann verwandelt sich Seafield in einen Geist und toll, alles wundervoll. Jetzt habe ich alles gespoilert, außer die Jokes. Die müsst ihr firsthand erfahren. Aber auch ihr könnt Geisterpiraten werden, wenn ihr das wollt.
Und am Ende zum Abspann wird ja nochmal so ein Song gesungen von dem abgetrennten Piratenkopf seines Bruders.
Du meinst von Ashcroft.
Von Ashcroft. Und das klingt halt wirklich fast 1:1 wie der Song vom Anfang von Hundreds of Beavers, wo sie
kannst du
so
flüssig ineinander übergehen.
Halt wirklich. Wo sie dann über diesen Typen singen. Und dann, ist der Film vorbei. Aber er macht so viel Spaß. Und er dauert nur 1 Stunde und 18 Minuten.
Maximal.
Ja, so lange.
Wenn man den Abspann noch wegzieht, kommt man sogar noch knackiger durch.
Aber du musst ja den Abspann gucken, weil der wird ja gesungen währenddessen. Deswegen musst du ihn
Ich muss ihn nur hören.
Und du weißt ja nicht, vielleicht gibt es am Ende eine Post-Credit-Szene.
Gibt's eine?
Ich weiß es nicht.
Ihr werdet es nur erfahren,
dann
wenn ihr euch den Film
zum Ende gucken.
Am 26.09. nach Hause kauft. Der kommt nämlich im Super-Mega-HD-Neuauflage nochmal raus. Gibt's sogar
zum ersten Mal. In Deutschland kam der noch nie raus.
Ja, aber den gibt's auch im Kombipaket dann mit Hundreds of Beaver zusammen.
Ah, ach so, so, okay, ja gut. Ja,
könnt ihr den sogar doppelt kaufen, sondern ihr habt ihr beide in einer Box.
Außer ihr habt schon Hundreds of Beavers, dann habt ihr den dann doppelt noch.
Oh. Könnt ihr ihn verleihen an gute Freunde.
Ihr kauft einfach nur die einfache Version, was auch vollkommen okay ist. Aber wir empfehlen hier Kauf, weil unterstützt den Independent-Filmmarkt bei diesem Film, finde ich, lohnt sich's. Kann man mal das Geld ausgeben. Because he's fun.
Was sagst du, Einzug oder Hausverbot?
Der darf sich hinten an unser Dock, sein Hausboot an unser Dock andocken.
Am Seegrundstück.
Ja, richtig. Weil wir haben natürlich da auch Wasser und da darf er sein Hausboot hinstellen.
Easy. Easy.
Genau. Weil, auf jeden Fall. Einfach auch, weil ich den Typen kenne und der ist fun.
Tu es jetzt so, als wärt ihr die Best Buddies. Warum ist er da nicht in unserem Podcast?
We are best. Ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, ihm zu schreiben.
Für den dritten Film dann, ja?
Ob er irgendwie kurz Zeit hätte für ein Dings. Aber der ist wieder auf Kinotour in England und Irland. Deswegen war ich so, ach komm.
Wir machen es für den dritten Film. Da fragst du ihn einfach, ob er Lust hat, mal einen lustigen kleinen Joke im Podcast zu reißen.
Ach, der würde sicherlich ein Interview, aber ja.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Also wenn ihr am Mittwoch jetzt plötzlich noch ein Interview dahinter hört, dann ist es, weil ich mich doch durchgerungen habe. Am Freitag, Entschuldigung. Stimmt. Wir sind ja in der Home Invasion. Die kommt immer Freitag.
Wir sind schon da.
Wir haben die Homes invasiert und wir wollen jetzt uns schon wieder zurückziehen.
Ja, es wird Zeit, Gäste auszuladen. So anderthalb
Weil
Stunden reicht mir auch vollkommen.
wir
Dann
sind
kann man noch
nämlich
mal.
fertig mit all unseren Filmen, die wir besprochen haben. The Wailing und The Lake Michigan Monster.
Hätte man
Und
The Wailing mit einem H geschrieben, wie Wahl, dann hätte es sogar thematisch gepasst.
wow,
Krank, oder?
krass,
Ah,
das
krank.
wirklich.
Verrückte Nummer.
Nein, genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören, wollt jetzt diese Filme unbedingt gucken, und wollt sie euch besorgen, dann schaut mal in unsere Episodenbeschreibung. Da seht ihr alle Links dafür. Und auch die Trailer, weil ich gucke mir jetzt mal den The Wailing Trailer an, damit ich weiß, wovon du redest. Und dann schaltet ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über andere Filme reden. Zum Beispiel kommenden Montag, da reden wir wieder in der Creepy Lodge über Twin Peaks. Und wir kommen zu der Best, ist es jetzt gerade? Wir kommen, glaube ich, noch zu einer guten Episode, bevor es vielleicht wieder schlimmer wird. Ich weiß es noch
Noch
nicht.
sind wir gut unterwegs.
Ich finde es ja erst raus, wie gut und wie schlecht was ist. Vielleicht finde ich den angeblich schlechten Part richtig gut.
Ja, das
Wir
glaube ich
werden
auch.
es in der Creepy Lodge rausfinden. Die kommt dann nämlich am Montag oder nächsten Mittwoch eine Creepy Classics Folge. In anderthalb Wochen am Mittwoch wieder unseren neuen Creepy Crypt Podcast und in 2 Wochen am Freitag die Creepy Home Invasion Volume 5. Genau. Und dann reden wir da auch wieder über Home Entertainment
Wir
Filme.
reden über Home Invasions. Was war dein Lieblingseinbruch diese Woche?
Oh, da gibt es einige. Bis dahin könnt ihr natürlich mit uns in Kontakt bleiben, indem ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreibt an kontakt@creepycrypt.de. Vielleicht habt ihr die Filme schon gesehen und wollt uns schreiben, wie ihr die findet. Das geht auch über unser Instagram-Account Creepycrypt Podcast oder in der Telegram-Gruppe Creepycrypt Podcast heißt sie da auch, damit ihr uns überall gleich findet. Und dann schreibt uns da, hinterlasst uns eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal oder vielleicht auch einen Kommentar dort. Das lesen wir auch sehr gerne, wie ihr vielleicht gehört habt. Und dann, ja, freuen wir uns über all eure Rückmeldungen und hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin gilt.
Ruht in Frieden in einem plötzlich auftauchenden Hochhaus im Lake Michigan.
Invade Homes.